Und plötzlich ist alles anders.
Ich habe heute Vormittag die Nationalratspräsidentin sowie meine Kolleginnen und Kollegen im Bundesrat über meinen Rücktritt als Bundesrätin per Ende 2022 informiert.
Simonetta Sommaruga tritt auf Ende Jahr zurück. Die Karten für die Bundesratswahlen vom Dezember werden neu gemischt. Das heisst, Arbeit fürs Politbüro. Warum will die SP unbedingt zwei Frauen auf dem Ticket? Was heisst das für den Sitz vom Alain Berset, wenn denn der mal zurücktritt? Kann sich der Albert Röst jetzt noch sicher sein? Um was ist eigentlich mit den Grünen los? Das alles besprechen wir heute im Politbüro, im Politik-Podcast von Tamedia. Heute diskutieren wir natürlich in Vollbesetzung mit Raffaella Birrer in Zürich, mit Markus Häfiger in Bern, mit Christoph Lenz in Basel, verwirrenderweise, und mit mir, im Philipp Loser in Bern. Es ist wirklich eine absolut verrückte Welt. Hallo zusammen.
Hallo zusammen.
Kommt fast nicht mehr raus. Hallo miteinander.
Christoph, du bist uns aus Basel zugeschaltet. Spürt man dort schon die grossen Bundesratsschwingungen?
Ja, also Basel, die schönste Stadt von der Schweiz, vibriert.
Von der Welt.
Es sammelt sich da, glaube ich, ein Demonstrationszug beim Bahnhof und die marschieren jetzt auf Bern und auf dem Schild vorne steht Eva Herzog. Nein, es ist wie immer, Politik passiert so nebenbei und welche Direktoriumsposten da in Bern vergeben werden, das interessiert vielleicht die Haie am Morgentisch, aber nicht im öffentlichen Raum.
Über die Eva Herzog reden wir später noch mehr, wir haben noch nicht vorgegriffen. Zuerst mit Flog in die Runde. Wie war das am Mittwoch für euch, der Rücktritt von der Simonetta Sommaruga?
Ja, wir sind natürlich alle sehr überrascht gewesen. Also der Markus und ich zum Beispiel haben ja Simonetta Sommaruga vor 2 Wochen gerade noch auf einem Podium gehabt. Und dort hat sie nur so gesprüht vor Tatendrang. Also es ist um die Energiekrise gegangen, um die Energiepolitik. Und man hat gemerkt, sie hat ganz viele pendente Projekte, die sie möchte zu Ende führen. Also es war überhaupt nicht irgendwie ein Rücktritt in der Luft gewesen, aber es ist klar, dazwischen ist eine Zeit voller dramatischer Wendungen für sie gewesen. Und der Auftritt, den sie nachher hingelegt hat, war extrem stark gewesen, habe ich gefunden. Sehr menschlich, persönlich, und das ist ja auch recht untypisch für Simonetta Sommaruga. Sie ist ja sonst eher so ein bisschen an mich distanziert auftreten oder hat nicht so über so persönliche Sachen geredet. Ich finde, sie war auch vorbildlich gewesen, weil sie hat mit dem gezeigt, es gibt noch etwas anderes neben der Politik. Und das ist das Leben.
Simonetta Sommaruga schuldet mir und dem Philipp Loser einmal noch eine feine Pizza, weil wir sind gerade bei einem der besseren Italiener in Bern gsi und haben gerade bestellt, wo ich das erste Telefon bekommen habe von jemandem, der mir gesagt hat, sie trete jetzt dann zurück, etwa in einer Stunde oder anderthalb. Und ja, die Pizza haben wir dann in etwa 3,5 Minuten gegessen. Und ich möchte noch anschliessen dem, was Raffaella gesagt hat, der Auftritt gestern. Wenn ich also Kommunikationsberater für politische Kommunikation wäre, würde ich den Auftritt, glaube ich, meinen Studenten vorspielen. Es ist eigentlich fast jedes Wort gesessen dort. Auch was sie gesagt hat, auch was sie fragen, die sie vielleicht nicht beantwortet haben. Das ist schon ein selten fast perfekter Auftritt gewesen, würde ich auch so feststellen, ja.
Ich habe den Auftritt nicht so auf dieser Frage von kommunikativer Perfektion in erster Linie erlebt, sondern mir ist vor allem aufgefallen, wie sie nach einer relativ kurzen persönlichen Stellungnahme, was sie zu dem Schritt bewogen hat, sehr schnell zu einer inhaltlichen Verteidigung von ihrem Schaffen übergangen ist. Wie sie sehr schnell Projekte, die sie realisiert hat, Erfolg, die sie geschafft hat, in diesen 12 Jahren erwähnt hat. Und ich habe das Gefühl, da ist möglicherweise so eine gewisse Konditionierung. Bei anderen Bundesräten hat man das Gefühl gehabt, so im Moment von dem Rücktritt fallen so die Abwehrdispositive, die man mit sich herumführt, um irgendwie sich in dem politischen Betrieb zu behaupten. Und bei ihr ist das Fenster meiner Meinung nach recht kurz gewesen, wo sie so ein bisschen aus der Deckung gekommen ist, persönlich. Und das ist wahrscheinlich letztlich einfach auch Ausdruck davon, wie hart Sommaruga in den letzten 12 Jahren angegriffen worden ist, permanent. Und dass da eine Konditionierung ausgelöst hat, dass sie die Defensivposition auch nicht mehr so einfach verlassen kann. Und die Tatsache hat er dann auch bestätigt. Philipp, du hast das schön geschrieben heute in deinem Text. Die Angriffe, die sind nach ganz einer kurzen Anstandspause auch sofort gekommen, noch im Verlauf vom Mittwochnachmittag, auf teilweise wirklich tiefstem Niveau.
Extrem stillos, ja. Und der Unterschied zum Ueli Maurer, der ja erst einen Monat her ist, ist, dass man gemerkt hat, der Ueli Maurer hat sehr fest abgeschlossen auch mit seinem Amt. Er hat wie wirklich einen Rückblick gemacht und ist total entspannt gewesen. Und bei der Simonetta Sommaruga hat man halt schon gemerkt, das kommt sehr, sehr plötzlich. Also das ist einerseits ja jetzt für Parteien eine ziemlich stressige Situation, aber auch für sie, was sie jetzt alles noch muss abschliessen in dieser kurzen Zeit. Und sie hat halt sehr viele Projekte. Ich meine, sie steht so im Fokus im Moment in der Energiekrise, die noch offen sind, wo ich überzeugt bin, dass sie auch noch hätte wollen, wenn es gegangen wäre, dort das weiterführen. Und das ist natürlich eine total andere Ausgangslage, nachher auch im öffentlichen Auftritt.
Zu dem, was der Christopher gesagt hat, oder, dass sie sehr schnell in Verteidigung von ihren politischen Projekten gegangen ist. Mit dem hat sie natürlich dann schon auch, muss man auch feststellen, in dem, wie gesagt, aus meiner Sicht rhetorischen nahezu einen perfekten Auftritt, natürlich dann auch schwere Niederlagen überspielt oder weggedruckt, wo sie halt schon auch gehabt hat, vor allem jetzt in ihrer Zeit im Umwelt- und Energiedepartement, also konkret die schwerste Niederlage beim CO2-Gesetz in der Volksabstimmung. Das ist auch ein Teil natürlich von der Wahrheit, von dem Auftritt gestern.
Es ist wahrscheinlich einfach auch schwierig, wenn man eben wegen dem Schicksalsschlag, wo du erwähnst, Raffaele, mit dem Schlaganfall von ihrem Mann, einfach so in laufender Fahrt bremst wird. Oder das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum es noch ein sehr politischer Auftritt war. Auch dann.
Nein, das ist klar, Philipp. Ich meine, sie springt aus dem fahrenden Zug. So. Das ist einfach etwas anderes, wie wenn der Ueli Maurer schon im 19. hätte müssen breitgeschlagen werden, nochmal ein paar Jahre anzuhängen und sich irgendwie den Tag herbeiwünscht, wo er den Rücktritt geben kann. So.
Wieder kann langläufeln.
Und das erklärt sicher, wie sie noch tief in diesen Konflikt und in dieser Krisenbewältigung innen ist. So.
So viel zu Simonetta Sommaruga. Wer noch mehr will wissen über ihre Zeit als Bundesrätin, über ihre Projekte als Justizministerin und später als Umweltministerin, dem empfehle ich alles apropos mit dem Fabian Renz, im Bundeshauschef von der Medien, und das verlinken. Wir würden uns jetzt ein bisschen konzentrieren auf das, was jetzt kommt. Und zwar ist sie auch am Mittwoch, am Tag vom Rücktritt, recht schnell gegangen. Zwei Stunden später ist die SP-Spitze vor die Medien getreten und hat gesagt, sie hätte gerne zwei Frauen auf das Ticket. Was haltet ihr von dem?
Das hat es ja schon früher gegeben, dass es so quasi mehrere Frauenticket oder ein Männerticket bei der SP gegeben hat. Was mich vor allem irritiert hat und nachhaltig auch verwirrt, ist, dass die SP-Spitze den Kreis geöffnet hat für Frauen aus der ganzen Schweiz. Weil eigentlich ist bisher seit 50 Jahren ist klar, dass die SP einen Sitz hat in der Deutschschweiz und einen Romansitz. Und das ist eine Tradition. Und weil die Bundesratswahlen kein Gesetz kennt, ist das einzige Gesetz, das existiert, ist Tradition. So. Und wenn man so etwas verändert, muss man schon sehr gute Gründe haben. Und die Gründe, die sind mir auch heute noch nicht ganz ersichtlich. Weil einerseits fände ich es für eine Partei wie die SP, die in dieser Gleichstellungsfrage wirklich eine Glaubwürdigkeit hat, dass ihr da ernst ist, fände ich es für diese Partei nicht so dramatisch, wenn in einer Übergangsphase jetzt mal zwei Männer gleichzeitig für die SP im Bundesrat wären. Es hat die Phase gegeben mit Micheline Galmirey und Simonetta Sommaruga, wo es zwei Frauen gewesen sind. Das kommt halt vor. Dass man deutsch-schweizer Männer jetzt da schon ausgeschlossen hat, das verstehe ich nicht. Und andererseits, dass man die latinischen Frauen einlädt, das verstehe ich auch nicht, weil es müsste ja für die Bundesversammlung müsste da wie akzeptieren und die müsste bereit sein, jetzt Rebecca Ruiz zum Beispiel im Bundesrat zu wählen, womit man eine latinische Mehrheit im Bundesrat hat. Und ich glaube nicht, dass die Bundesversammlung das macht. Somit ist für Rebecca Ruiz auch kein schlauer Moment, um ihre Kandidatur zu bringen. Und es löst bei mir ganz viele Fragen aus, wo ich mir keinen Reim darauf machen kann. Ich weiß nicht, wie ihr es seht.
Du hast ja zwei Argumente gebracht. Das eine ist das von den armen deutsch-schweizer Männern und das andere ist das von den Latiner. Ich möchte zuerst auf das erste eingehen. Und zwar hält sich mein Mitleid mit diesen armen Deutschschweizer Männer in Grenzen. Du hast jetzt gesagt, ja, es hat auch mal Phasen gegeben, wo es nur Frauen gegeben hat und so. Aber historisch gesehen ist es tatsächlich so, dass in dieser Partei einfach wichtig ist, dass es, wenn man zwei Sitze hat, eine an eine Frau geht und eine an einen Mann. Und dass das bei weitem überwogen hat, dass es anders war. Und zwar zu Ungunsten der Frauen. Und darum finde ich das jetzt absolut verkraftbar, wenn man das mal sagt. Also mir erschließt sich auch die Empörung nicht so, wo man teilweise jetzt in den sozialen Medien kann lesen, dass da heisst, ja, da werden ja extrem viele Leute schon von Anfang an ausgeschlossen und so. Aber ja, eins und eins gibt zwei. Es gibt zwei Geschlechter und wenn man zwei Sitze hat und sich das so auf die Fahne schreibt, dass einem die Gleichstellung so wichtig ist, dann ist das nicht mehr als konsequent, dass man das so von Anfang an einfordert. Es gibt natürlich auch strategische Probleme, die sich durch das ergeben. Da können wir ja vielleicht nachher noch darüber reden, dass es sinnvoller gewesen wäre, also das ist ja jetzt klar, das ist nicht möglich gewesen in dem aktuellen Fall mit der Simonetta Sommaruga, aber dass es grundsätzlich sinnvoller gewesen wäre, wenn wir die beiden Magistraten, wenn die einen gemeinsamen Rücktritt angestrebt hätten. Das hat nämlich strategisch viel, viel mehr Spielraum eröffnet. Und so ist es tatsächlich so, dass jetzt wie klar ist, der Sitz vom Bersee ist der Welsch-Sitz oder der Latinische Sitz. Und der von der Simonetta Sommaruga, der von der Deutschschweiz, das wiederum bedeutet auch, dass es immer eine Deutschschweizer Frau ist und ein welscher Mann. Also.
Die Ausweitung auf die Latinische Schweiz, ich erkläre sie mir als so ein kleines, ja, man kann fast sagen, ein kleines Täuschungsmanöver von der SP. Weil das vierte latinische Mitglied im Bundesrat gewählt wird, also wir haben ja schon den Guy Baumala, den Ignacio Cassis und den Alain Berset, es wäre das erste Mal in der Geschichte, in 174 Jahren, wo die Deutschschweizer Mehrheit, wo rund 70% der Bevölkerung stellt, in der Minderheit wäre in der Landesregierung. Das wäre spektakulär und darum glaube ich auch nicht, dass das Parlament das wird machen und ich glaube auch nicht, dass die SP daran glaubt, dass das Parlament das wird machen. Aber sie können, indem sie jetzt Kandidatenkarussell öffnet, eine Art ein bisschen darüber hinwegtäuschen, wie dünn eigentlich ihre Personalauswahl ist. Oder wenn sie die Männer ausschliessen und auf die Frauen gehen, reduziert, und auf Deutschschweizer Frauen gehen, reduziert sich das Feld der möglichen Kandidatinnen auf wenige Namen. Und das können sie jetzt wie in einer ersten Phase ein bisschen verdecken mit dieser Ausweitung. Das ist für mich die Erklärung. Weil mich hat diese Ansage gestern auch sehr überrascht bei der Pressekonferenz von der SP-Spitze.
Das leuchtet mir nicht ganz ein. Oder ich kann mir vorstellen, dass meine Begründung bisher, die plausibelste, ist irgendwie eben so kurzfristige Überlegungen. Frauen haben im Moment Aufwind seit der Wahl 19 eigentlich. Man will auch verhindern, dass es jetzt nur noch zwei Frauen im Bundesrat hätte und so, das verstehe ich. Aber das sind eigentlich wirklich sehr kurzfristige Überlegungen. Weil, wenn man sich jetzt überlegt, der Berset würde in einem Jahr zurücktreten. Dann müsste es ja folgerichtigerweise sagen, es dürfen sich auch Deutschschweizer Männer für den Sitz bewerben. Und das gibt ja gerade nochmal ein Problem, denn, weil auch dort ist wiederum die Bundesversammlung nicht wahrscheinlich bereit, einen Deutschschweizer neben der Deutschschweizer SP-Frau reinzuwählen. Und für den Bersesitz hast du dann eigentlich noch drei Namen zur Auswahl: Pierre-Yves Maillard, Christian Löwra und Roger Nordmann. Und ich kann mir vorstellen, dass das im Sinn von Roger Nordmann ist, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass es im Sinn der Partei ist.
Ja, aber ich glaube einfach, die SP hat schon einfach ein gewisses Grad. Ich meine, ich verstand die Argumente, die du, Raffaella, vorher gebracht hast, dass es für die SP fast nicht geht mit einer reinen Männervertretung im Bundesrat. Die verstand ich sehr gut. Aber wir sehen jetzt halt auch, wenn man Bedingung hat, es muss ein Welsche und ein Deutschschweizer sein und es muss ein Mann und eine Frau sein. Es tut einfach bei jeder Vakanz einfach die Auswahl massiv einschränken. Und es gibt auch Stimmen in der Partei, die namentlich auch von Christian Löwra das auch gesagt haben, mir relativ glaubwürdige Stimmen, die sagen, genau darum hätte Löwra immer wollen, dass Sommaruga und Berset eines Tages gemeinsam zurücktreten. Weil dann könnte man, dann wäre das Feld viel offener, es gibt viel mehr Kombinationsmöglichkeiten und die sind der Partei jetzt genommen. Und ich, so gut ich es verstanden, der Geschlechterproporz und der Sprachregionenproporz, so gut ich den verstanden, der Nachteil ist halt schon, und die andere Seite der Medaille ist, dass bei jeder Vakanz etwa mindestens die Hälfte der möglichen Kandidatinnen und Kandidaten wegfallen. Und das ist wirklich auch ein bisschen ein Problem, das ich in dem Sinne sehe, muss ich sagen.
Blöd gefragt, was ist denn wichtiger, Geschlechterproporz oder Regionenproporz?
Man muss wahrscheinlich unterscheiden. Ich nehme an, für die Fraktion und für die Partei ist der Geschlechterproporz sicher sehr wichtig. Vergleichbar wichtig wie der Regionenproporz. Aber für die Bundesversammlung eben nicht. Die Bundesversammlung ist daran gebunden, was in der Verfassung steht, auf die Landesregionen und auf die Sprachregionen Rücksicht zu nehmen und nicht aufs Geschlecht. Und das macht ja das Ganze auch so kompliziert, dass möglicherweise unterschiedliche Prämissen sind, wie man den Sitz vergibt in der Fraktion und in der Bundesversammlung.
Aber wenn man jetzt über die Landesregionen nachdenkt, ich meine, das kann man ja auch parteiübergreifend sehen. Also das kommt ja einfach schlussendlich darauf ab, wie die Regionen insgesamt im Bundesrat vertreten sind. Und die Verantwortung liegt ja nicht jetzt bei einer Partei allein. Und darum würde ich schon sagen, eben aus der Sicht von der SP, wo Gleichstellung so wichtig ist, ist das mit der Frau Mann sicher wichtiger.
Aber eben, ich sehe es schon wieder, Christoph. In der Verfassung steht nichts von Geschlechterproporz, aber es steht etwas von Landesregionenproporz. Und darum muss einfach bei jeder Wahl sichergestellt sein, dass die Landesregionen angemessen vertreten sind. Dort ist ja dann immer die grosse Frage, was heisst das? Weil das steht nicht in der Bundesverfassung. Im Moment, Tessin ist mit einem Sitz sicher angemessen vertreten. Wenn aus der Romandie nur noch eine wäre, oder eine, muss man schon sagen, das wäre auch schon aus meiner Sicht unter den unteren Grenzen. Oder? Im Idealfall hat schon die Romandie immer zwei und das Tessin mindestens all paar Jahre einen. Oder? Das ist aus meiner Sicht so die Vertretung, wo auch in der Bundesversammlung einen rechten, grossen Konsens darüber herrscht, wie man die Verfassungsbestimmung auslegen soll.
Aber das ist ja jetzt auch sehr eine akademische Diskussion, weil ich meine, die Gefahr besteht ja nicht. Es hat genug Latiner im Moment im Bundesrat. Eine Untervertretung ist nicht gerade in Sicht. Hingegen bei den Frauen ist es anders, oder? Wenn jetzt Simonetta Sommaruga geht, dann ist es wichtig, dass wieder eine Frau nachkommt.
Ich hatte eine gute Idee wegen Untervertretung von Geschlechtern und von Regionen, aber über das reden wir noch später. Dann habe ich vorhin gesagt, der Grund für die Taktik sei quasi dünne Personaldecke, die man mit dem ein bisschen überdecken. Ist das der Grund? Was findet ihr, Raphael und Christoph? Und warum machen die das? Mir ist das nicht ganz klar.
Ja, ich bin gar nicht sicher, ob ich da einer Meinung bin mit dem Markus. Oder anders gesagt, ich finde die Personaldecke eigentlich gar nicht so dünn. So. Wir haben, sagen wir mal, wenn man das Anforderungsprofil bei der SVP, sagen jetzt alle wahnsinnig, die haben irgendwie 6 Kandidaten und eine Kandidatin, die irgendwie das können. Bei der SP, finde ich, ist selbst, wenn man jetzt mal nur die Frauen anschaut, ist die Ausgangslage gar nicht so anders. Wir haben die Eva Herzog aus Basel, die Ständeratserfahrung hat, die Regierungsratserfahrung hat, die wirklich stark verankert ist in der Partei. Wir haben Regierungsrätinnen wie Evi Alemann oder wie Jacqueline Fehr aus der Deutschschweiz, wie Rebecca Ruiz aus dem Kanton Watt. Denen traue ich allen drei zu, dass sie das machen könnten. Ich glaube nicht bei allen, dass die Bundesversammlung sie würden wählen, aber ich habe bei allen das Gefühl, die sind sicher nicht schlechter dafür geeignet, ein Departementsführer und im Bundesrat anzuhören, wie es der Ignacio Cassis bei seiner Wahl war, wie es der Guy Parmelin bei seiner Wahl war, auch wie es Viola Amherd bei ihrer Wahl war. Das sind alles Leute, die sind seit langem in der Politik, die haben viel Erfahrung auf kantonaler und auf nationaler Ebene und die wissen, wie man eine größere Organisation führt. Und dann gibt es irgendwie noch die Frauen wie Flavia Wasserfallen, wie Nadine Masshardt. Es gibt eine ganze Reihe von weiteren Namen. Ich denkbar wäre auch eine Ursula Wyss, ehemalige Fraktionspräsidentin, nach 8 Jahren in der Stadtberner Regierung. Jetzt gerade nicht in der Politik, aber warum nicht? Also ich finde die Personal...
Wo nie wird gewählt werden.
Ja, ich finde die Personaldecke gar nicht so dünn. Und der zweite Punkt ist, also wenn man anschaut, Ruth Dreifuss, die ist irgendwie Gewerkschaftssekretärin gsi und ist im Berner Stadtparlament geguckt und ist gewählt worden von der Bundesversammlung. Warum? Weil sie auf dem SP-Ticket drauf gsi ist. Und letztlich ist auch da entscheidend, ich meine, wir sind nicht in einem offenen Bewerbungsverfahren, sondern wir leben in einer Zauberformel, wo gewisse Parteien haben Anspruch auf den Sitz. Und die bestimmen letztlich, wer auf dem Ticket drauf ist.
Darf ich schnell erweitern, Raphael, oder möchtest du, oder?
Nein, mach noch mal.
Christoph, ich bin eigentlich mit allem einverstanden, was du sagst. Aber du hast jetzt, zuerst hast du 3 Namen genannt. Herzog, Fehr, Ruiz. Alles einverstanden, dass die viele Qualifikationen für das Amt mitbringen, alle 3. Aber Jacqueline Fehr hat ein gröberes Problem, weil sie in Zürich eine Meldefrist hat für den Regierungsrat und darum sich muss entscheiden, für welches von beiden Ämtern tritt sie an. Und wenn sie auf Karte Bundesrat setzt, steht sie möglicherweise am Schluss ohne Amt da. Rebecca Ruiz haben wir gerade ausgeführt, auch ein gröberes Problem. Sie kommt wirklich, sage ich jetzt so apodiktisch, aus dem falschen Landesteil. Dann sind von deinen drei Favoritinnen, die du zuerst genannt hast, zwei weg. Ich sage nicht, dass die SP nicht genug fähige Leute hat, aber sie hat wenig fähige Leute, die auch aus allen anderen Umständen im Moment für diesen Sitz in Frage kommen. Und natürlich könnte sie noch irgendeine Ruth Dreifuss aus dem Hut zaubern, ist nicht ausgeschlossen. Irgendeine Regierungsrätin, die wir im Moment nicht auf dem Radar haben zum Beispiel, ist nicht ausgeschlossen. Aber für so ein Manöver bleibt ihnen auch recht wenig Zeit, weil sie nur 5 Wochen Zeit haben, 3,5 Wochen bis zu der Nomination. Das ist recht eine schwierig, kurze Zeit und da noch so etwas aufzugleisen, wird nicht ganz einfach sein. Und noch ein letzter Punkt, wenn du es mit dem SVP-Ticket vergleichst, ja, da bin ich wieder mit dir einverstanden. Ich habe nie gesagt, würde ich nie sagen, weil ich es nicht, weil es eben tatsächlich nicht so ist, dass die Auswahl bei der SVP von fähigen Kandidaten, die auch bereit sind, grösser ist als bei der SP. Das ist definitiv nicht so einverstanden, Christoph.
Darum haben wir auch den Artikel, den wir gemacht haben, zu den Top-Favoritinnen, die man so am Tag Null eigentlich können sagen, die bestehen, haben wir auch übertitelt mit «Die meisten von den Top-Kandidatinnen haben ein Handicap». Also du hast es gesagt, Markus, es sind teilweise zeitlich ungünstige Umstände. Das ist beispielsweise auch in der Ostschweiz so, bei der Barbara Gysi, die für den Ständerat kandidiert. Jacqueline Fehr hast gesagt, bei der Ausstrahlung vom Politbüro wird sie sich schon entschieden haben. Das macht die Auswahl tatsächlich relativ klein, aber auch zum Beispiel bei jemandem, der jetzt als Kronfavoritin schon genannt wird, also bei der Eva Herzog, kann man auch sagen, wenn man so will, es gibt ein Handicap und das ist das Alter, oder? Sie ist 61. Gell, sie ist 61, oder?
Ja.
Yeah. Mhm. Kommt relativ, oder kommt relativ bald nach Amtsantritt schon ins Rentenalter. Das ist ja für ihre Partei nicht ganz unwesentlich, dass es da ein definiertes Rentenalter gibt.
Darum haben sie so hart für die Erhöhung vom Frauenrentenalter gekämpft, glaube ich.
Genau.
Dann können sie 4 Jahre statt 3 Jahre Bundesrätin bleiben.
Ja.
Ja, es gibt, also ich stimme dem zu, es gibt nicht die perfekte Kandidatin da. Oder fast nicht. Oder jedenfalls nicht 7 davon. Aber ich finde einfach Behauptung, dass das Kandidatenfeld dünn ist, in dem Fall wirklich falsch. Weil es wirklich viel fähige Leute gibt und nachher müssen irgendwie die Verhältnisse stimmen und es muss gerade passen und vielleicht muss man es dann passend machen. Ich meine, die SP hat Ruth Dreifuss in einer Woche ausgraben und ihre Papier nach Genf verleiht, damit sie ihren Wohnsitz nach Genf verleiht, damit sie die Kantonsklausel erfüllt hat. Und am Schluss haben alle gesagt, das ist eine Westschweizerin, obwohl sie eigentlich, also.
Ist schon ein bisschen, wir könnten mal noch über Dreifusswahl noch reden vielleicht, aber das ist einfach ja, ganz andere Ausgangslage.
Nein, aber
ganz
es ist doch, sicher ist eine andere Ausgangslage, aber schau, wir sind entweder, wenn es ein klares Rennen ist, dann jammern wir darüber, wie langweilig das ist, so wie bei der SVP. Und wenn es ein Öffnungsrennen ist, dann sagen wir, das sind alles Pfeifen. Das geht doch irgendwie nicht.
Ich kann es einfach nie recht machen.
Ungeachtet der Frage, personale Kritik oder dünn ist mir immer noch nicht klar, warum das die SP so macht. Warum heisst die Strategie mit dem offenen Ticket, wer Frauen drauf sollen, aber aus allen Landesteilen?
Ja, also ich möchte jetzt doch noch auf unsere Diskussion vom Anfang zurückkommen. Ich bin schon ein bisschen erstaunt, dass ihr das nicht so zwingend findet, dass jetzt da auch noch eine Frau kommt. Also ich möchte daran erinnern, die Hälfte der Schweizer Bevölkerung
also
sind
halt
Frauen.
Ich habe das hat nur der Christoph gesagt, würde ich mir nie getrauen.
Und darum überrascht mich das ein bisschen, wie fest ihr auf dieser Landesregion Klauseln beharrt habt und das einfach so ein bisschen weggewischt habt. Also das kann ich eben, wie gesagt, gut verstehen, dass sie das vor allem von Anfang an so klar gemacht haben. Ich meine, sie haben extrem wenig Zeit, um jetzt das Ticket vorbereiten und bereinigen. Und das, wenn man das von Anfang an so klar formuliert, das schließt schon mal einiges aus, so die Diskussionen, die sie ja eigentlich eher nicht haben wollen. Das heisst eben, Herren wie ein Herr Josic oder so wissen, gut, das ist jetzt im Moment nicht der richtige Zeitpunkt. Und dann haben sie gesagt, 2 Frauen, sie, also ein Zweierticket, 2 Frauen und sie können aus allen Landesregionen kommen. Ich könnte mir vorstellen, das war einfach auch rhetorisch gewesen, also um nicht gerade so quasi das schliessen, es muss eine deutsch-schweizer Frau sein. Das ist einfach an dieser Pressekonferenz so gesagt worden, auf eine Nachfrage, glaube ich, oder? Und also ich würde jetzt da nicht irgendwie in der Glaskugel ganz genau wollen schauen, warum das jetzt so ist. Die wissen selber auch, dass die Chance von einer Latinerin jetzt nicht so gross ist.
Gut, dann reden wir noch kurz über das Rennen und wie offen es jetzt wirklich ist. Da hat alle schon ein bisschen über Eva Herzog geschwätzt, was sie ja schon mal versucht hat, 2010, was um die Nachfrage von Moritz Leuenberger.
Gegen Sommaruga.
Genau, und gegen Jacqueline Fehr. Kann man heute sagen, sie ist Top-Favoritin? Oder anders gefragt, was muss passieren, dass sie nicht wird?
Also man muss vielleicht noch sagen, wenn wir das Politbüro aufnehmen, das ist am Tag 1, nach dem Rücktritt von der Simonetta Sommaruga. Es ist zwar sehr eine kurze Zeit, wie ich vorher gesagt habe, wo jetzt das alles muss vonstatten gehen, aber es kann noch sehr viel passieren. Und es ist einfach, wenn man die Karte mal so auf den Tisch gelegt hat, am Tag vom Rücktritt selber, dann hat sich eigentlich die Kandidatur recht aufgedrängt. Das ist auch in den letzten Jahren ja immer ein Thema gewesen, dass sie Bundesratsmaterial sei, die Eva Herzog, weil sie sich einfach in Basel in der Regierung sehr bewährt hat und vor allem, weil sie dort eben auch im bürgerlichen Lager punktet hat mit pragmatischen Haltungen, gerade in der Wirtschafts- und Steuerpolitik. Und das macht sie sicher zu einer Top-Favoritin. Da muss man aber als kurze Klammer vielleicht auch noch sagen, sie ist jetzt doch schon ein paar Jahre in Bern und in Bern haben wir sie bisher nicht so wahrgenommen. Ihren Leistungsausweis als Ständerätin kann man nicht einfach gerade punktweise aufzählen und es kommen einem ganz viele Kusi sein, wo sie gelandet hat in dieser Zeit. Und dann gibt's aber sicher auch noch eben so unberechenbare Komponenten. Der Name Pascal Bruderer zum Beispiel ist auch schon gefallen. Sie ist ja schon eine Weile nicht mehr im nationalen Parlament. Aber wäre vielleicht auch eine interessante Kandidatur, wenn man mal ein bisschen weiter rausdenkt. Darum gibt's eben so sehr naheliegende, wie zum Beispiel auch eben Flavia Wasserfallen, wo du vorher gesagt hast, Christoph, wo einfach immer genannt wird, wenn irgendein höheres Amt in dieser Partei frei wird, egal was. Irgendwie ist ihr Name immer im Spiel nachher. Oder eben die Evi Allemann, Regierungsrätin Bern, die auch schon sehr schnell gefallen ist und auch naheliegend wäre, weil sie im nationalen Parlament war und jetzt auch Exekutiverfahrung hat. Oder eben Rebecca Ruiz, die so einen ähnlichen Werdegang hat, die zwar eben aus der Romandie kommt, aber auch eine interessante Kandidatur wäre.
Markus, du hast noch wenig gesagt über die Chancen, vor allem für Eva Herzog.
Bei der Eva Herzog ist aus meiner Sicht einfach die grosse Frage, tritt sie nochmal an? Sie ist 61, haben sie gesagt, sie ist vor 12 Jahren angetreten und ich meine, das ist immer die Frage, sieht jemand für sich in diesem Alter nochmal, hat er nochmal Lust, Vollgas zu geben oder nicht? Oder stellt er sich langsam darauf ein, noch ein, zwei gemütliche, nein, nicht gemütliche, aber eher ruhigere Legislatur im Ständerat zu machen? Ich sehe nicht den Kopf der Frau Herzogin, das ist die entscheidende Frage. Meine These ist, wenn sie antritt, wird sie mit ihrem Profil, Regierungserfahrung, Ständerätin, respektiert auch bei den Bürgerlichen, ist sie fast nicht zu schlagen, aus meiner Sicht. Also für mich ist sie dann wirklich die absolute Top-Favoritin, ähnlich wie es der Albert Rösti bei der SVP ist.
Ich möchte die These gerne noch schnell mit etwas ergänzen. Und zwar ist ja interessant, eben was wir vorher gesagt haben, dass sie gar nicht so lange könnte im Amt sein. Also jetzt rein, wenn sie sich ungefähr würde ihr Rentenalter halten. Das könnte für die Partei eben darum auch noch interessant werden, weil ja der Berset zwar noch vergleichsweise jung ist, aber schon sehr lange im Amt ist und man ja auch die ganze Zeit spekuliert, wenn er wird gehen, wenn er jetzt eine Legislatur anhängt. Und sie also dann auch eben würde 5 Jahre insgesamt machen, dann könnte man eben vielleicht nachher auf so eine Doppelvakanz arbeiten. Das wäre aus parteitaktischer Sicht sicher eine attraktive Lösung.
Und auch für das Parlament ist eine Bundesrätin, wo man weiss, dass die nicht 15 Jahre bleibt, auch interessant, weil wir ja alle wissen, dass im Moment bezüglich Zauberformeln es ist nicht so klar, wie sich Parteistärken werden weiterentwickeln. Und auch da ist es für das Parlament einfacher, jemand zu bleiben, wo man sagt, okay, die geht dann vielleicht die 5 Jahre wieder. Wenn sich bis dann sollte an den Parteistärken etwas fundamental verändert haben, könnte man dann auch möglicherweise eine Anpassung in der Zusammensetzung vom Bundesrat machen. Das ist viel schwieriger, wenn jemand erst 40 ist und man muss damit rechnen, dass die Person dann 25 Jahre Bundesrätin bleibt.
Ich finde auch, also so auf dem Papier, die Frau Eva Herzog hat wirklich sehr gute Karten. Ich fühle mich aber so ein bisschen erinnert an die Vakanz von der Doris Leuthard, wo wir eigentlich alle gemeint haben, der Häcklin, der ist wirklich fast nicht zu schlagen, der ist so bürgerlich, der ist Regierungsrat gewesen, der ist Ständerat, der hat ein gutes Profil. Der ist jetzt ein Mann.
Also, welche Wer, alle haben das gemeint?
Ich habe nicht gerade
welche. Das kann also, ja.
Also, entweder habe ich das verdrängt oder.
ich suche ein neues Beweis nachher raus. So. Aber auf jeden Fall war dort ein sehr grosses Erstaunen gewesen, wo die CVP-Fraktion damals noch dann sehr klar ein anderes Ticket festgelegt hat und in der CVP-Fraktion sehr klar die Viola Amherd so oben ausgeschwungen hat. Und was die Erwägungen von der SP-Fraktion sind im aktuellen Fall, eben, es kann sein, dass sie findet irgendwie so eine Übergangsbundesrätin für 5-6 Jahre, wo nachher mit 68 aufhört und dann hat man wieder jemand Jüngeres. Das kann eine Erwägung sein, aber ich kann mir auch vorstellen, dass die Fraktion, die so von jüngeren Kräften irgendwie auch getrieben wird, dass die Fraktion sich etwas Frischeres wünscht, wie sie es hat mit dem Alain Berset oder auch Simonetta Sommaruga hat so ein bisschen etwas Frisches ausgestrahlt, verkörpert, wo sie gewählt worden ist, dass man sich etwas Frischeres wünscht und dass man deshalb ein Ticket versucht zu gestalten, wo halt andere Gesichtspunkte stärker gewichtet werden, wie jetzt Regierungserfahrung plus Standing im Ständerat. So. Deshalb finde ich es noch schwierig, jetzt schon ihre die klare Favoritenrolle zuzudenken.
Kleine Quizfrage. Wie viele Bundesräte haben die beiden Basel in den letzten 174 Jahren dürfen nach Bern schicken?
Ich muss in Ausstand treten, du hast es mir heute schon geklagt. Dein Leid, Philipp.
Nein, das ist nicht mein Leid, das ist mehr, das ist einfach ein Fakt. Die anderen zwei wissen
nicht. Du weißt, dass du mit einem Schaffhauser nicht die Diskussion führen
willst. Eigentlich haben wir alle nur darauf gewartet, Philipp, bis du endlich mit dem kommst. Also sag es uns. Also,
endlich, es war ja gar nicht subtil, meine bisherigen Hinweise. Es waren genau drei gewesen. Beim Baselbieter hat es noch keinen Strom gegeben in der Schweiz, habe ich das Gefühl. Das war der oberste Emil Frey gewesen. Und da hat es zwei Basel gegeben. Der eine ist vergessen, der andere ist der Judy in den 50er Jahren. Jo, ich will jetzt nicht einen Lokalpatriot machen, aber ich das Gefühl, die Zusammenhaltsfragen in der Schweiz, aus der Schweiz, Tessin, also die spielen immer noch eine Rolle, wenn es eben um die Region geht. Wenn es um uns Basel geht, spielt es eben nie eine Rolle.
Und wie ist jetzt das mit dem Lokalpatriotismus irgendwie? Also ist, total
aber es ist
subtil.
Tatsächlich so, Philipp, dass du auch jetzt ein bisschen mit mehr Nüchternheit auf die Frage geschaut, eben von einem Nicht-Basler. Du bringst natürlich durchaus ein Argument, das eben auch noch für TV Herzog spricht. Weil im Moment sind unter denen etwa rund halb Dutzend, die am meisten genannt werden, Kandidatinnen, sind ja auch zwei Bernerinnen drauf, Evi Alemann und Flavia Wasserfallen. Und eben denkbar, dass eine von denen auch kandidiert oder sogar beide. Und gegenüber denen hätte eben die Frau Herzog durchaus ein Argument, weil wir gehen wie alle davon aus, dass der Albert Trösti, der ja vor dem SP-Sitz gewählt werden wird, gewählt wird. Und dann hätten wir schon einen neuen Berner und dass dann das Parlament am gleichen Tag noch, es hat es zwar schon gegeben, wir erinnern uns, Wahlschneider Ammann Sommaruga, auch zwei Berner am gleichen Tag, aber eben, dass dann das Parlament möglicherweise für den SP-Sitz dann eher eine Baslerin wählt als nochmal eine Bernerin, wäre sicher ein Argument, wofür die Frau Herzog spricht, zumal das ja eine der stärksten Wirtschaftsregionen der Schweiz ist. Es gibt, ich glaube, so das Bewusstsein
traue
ich.
Kurz vor
Schaffhausen, genau. Und ich traue dem Parlament durchaus auch zu, dass man das mal auch so ein Argument dem ein gewisses Gewicht gibt, ganz ehrlich.
Mein Zusammenhalt mit der Schweiz wird da immer kleiner, je länger die Sendung geht. Jetzt wird man
also grundsätzlich finde ich es interessant, wie die beiden Wahlen jetzt zusammenspielen und das Kandidatenfeld. Für Albert Rösti eben kann man sagen, es geht entweder in die eine oder andere Richtung, je nachdem wie das SP-Ticket zusammengesetzt ist, eben könnte es für ihn dann auch ein Nachteil sein, wenn die ganz klar Favoritin aus Bern kommt, oder? Wenn nicht, eben, dann spricht das für Eva Herzog, dann wird es auch für ihn einfacher und ich glaube, was man vielleicht ganz grundsätzlich auch noch dazu kann sagen, jetzt, weil es eine Doppelvakanz gibt, dass das so die Wahrscheinlichkeit von Spielen oder von wilden Kandidaturen und so, dass das eher verringert, weil alle Parteien oder beide Parteien, die jetzt Vakanzen haben, haben kein Interesse daran, dass das Ganze aus dem Ruder läuft und dass das so eine unberechenbare Komponente überkommt, die Wahlen. Und darum, glaube ich, ist das jetzt wie so eigentlich ein Garant dafür, dass das relativ geräuschlos wird ablaufen.
Bis am 21. November können die Kantonalparteien von der SP in die Nominationen nach Bern schicken. Ich würde sagen, wenn die klar sind, reden wir dann nochmal ganz konkret über die möglichen Kandidatinnen. Jetzt zum Schluss noch vielleicht eine kleine Klammer zum Juniorpartner von der SP. Also, ich glaube, man kann es nicht mehr anders sagen. Die Grünen haben gestern auch ganz kurz nach dem Rücktritt von der Simonetta Sommaruga entschlossen, dass sie nicht antreten werden. Warum machen sie das nicht?
Du hast gefragt, warum. Also es ist tatsächlich bemerkenswert. Wir öffnen hier ein Witz, ein grosses Fass. Es wäre ein Politbüro für sich, warum die Grünen da nicht antreten. Sie haben das Kommuniqué 69 Minuten nach Beginn von der Pressekonferenz von der Simonetta Sommaruga verschickt und gesagt, wir treten nicht an. Bei der SVP haben sie 3 Wochen mit dem Gedanken gespielt, anzutreten. Und sie begründet das damit, man muss auch sagen, dass der Anspruch von der SVP auf 2 Sitz viel stärker legitimiert ist als der Anspruch von der SP auf 2 Sitz. Also warum treten die Grünen da nicht an? Sie begründen es politisch, sie sagen, die SP ist uns viel zu nahe, wir greifen den Sitz nicht an, wir wollen dann einen Sitz von der FDP bei der nächsten gesamten Neuerungswahl im Jahr, weil die auch richtig noch mehr übervertreten sind im Bundesrat als die SP. Das ist ihre Begründung, die sie bringen.
Ja, also die Grünen haben sich gestern offensichtlich entschieden. Es nimmt mich dann noch Wunder, wie demokratisch der Entscheid gefallen ist. Weil klar, man hat Anfangs Legislatur gesagt, man greift die Schwesterpartei nicht an. Aber in so kurzer Zeit, du hast es gesagt, Markus, 69 Minuten, sich entschieden, dass man das jetzt nicht angreift. Sie haben sich durch das entschieden, dass sie Juniorpartnerin bleiben von dieser SP. Sie machen sich weiterhin selber klein, kann man sagen. Sie hätten wahrscheinlich nie eine bessere Chance gehabt als jetzt, weil sie haben bei den letzten Wahlen massiv gewonnen, sie haben in den Kantonen zugelegt. Jetzt sagen die jüngsten Umfragen, jetzt wird es ein bisschen tricky. Sie sagen, dass sie wieder werden verlieren und das liegt sogar außerhalb vom Fehlerbereich. Das heisst, man kann davon ausgehen, dass es wirklich nachher wieder ein bisschen runtergeht. Das wäre eine historische Chance gewesen, man kann es eigentlich nicht anders sagen. Und man muss vielleicht auch noch erwähnen, dass die beiden Parteien bei den Wahlen 2019 nur noch 3,6% auseinandergelegen sind. Also eben so eindeutig ist die Situation nicht. Und ja, sie betonen, dass sie eine inhaltliche Koalition im Bundesrat würden anstreben. Das heisst, mit 3 linken Sitzen, dass man über die Inhalte geht, die ihnen wichtig sind. Und sie argumentieren nicht arithmetisch. Das ist einfach, das kann man machen, aber das ist einfach nicht so, wie der Bundesrat im Moment zusammengesetzt ist.
Fairerweise muss man vielleicht sagen, die Chance, sie ist sicher, das Argument, das sie gehabt hätte, zu mir zu antreten, wäre viel grösser, viel stärker gewesen als bei jeder Bundesratskandidatur, wo sie bis jetzt ins Rennen gestanden sind. Es sind 8 gewesen bis jetzt in 35 Jahren. Und sie hätte jetzt das stärkste Argument gehabt. Ich glaube allerdings trotzdem, das Argument, dass sie es wirklich geschafft hätten, halte ich, die Chancen sind auch nicht, sind unter 50% aus meiner Sicht, weil namentlich auch die FDP gestern das ganz klar bekräftigt hat, sie stehen zu der Konkordanz in der Interpretation von der alten Zauberformel 2-2-2-1. Und ich glaube nicht einmal, obwohl die FDP auf den ersten Blick ein Interesse hatte, jetzt einen Grünen zulasten von der SP zu wählen oder eine Grüne, bin ich nicht sicher, dass sie es gemacht hätten. Weil sie mit dem möglicherweise ihre eigenen Argumente für ihre beiden Sitze geschwächt hätten mit so einer Aktion. Also darum glaube ich nicht sicher, dass sie es geschafft hätten. Die Chancen eher unter 50%. Aber trotzdem, es wirft schon Fragen aus. De facto, sie verzwergen sich selber mit dem Entscheid gegenüber ihrer grossen Partnerin von der SP. Und man muss sich, also ganz ehrlich, auch als Wählerin oder Wähler von der Grünen, muss man sich heute schon fragen, wählt man eine Partei in den nächsten Wahlen an, die selber sagt, sie wollen eigentlich Macht nicht, sie lassen sie lieber der grossen Partnerin SP, wo ja fast allem die gleiche Politik macht. Diese Frage würde ich mir als Wählerin und Wähler nach dem Entscheid gestern tatsächlich stellen.
Es ist ein bisschen gar hart. Man kann ja sagen, dass gewisse Leute einfach Inhalt wichtiger sind als Macht, oder zum Beispiel. Und es wäre wahrscheinlich nicht nur eine historische Chance gewesen, es wäre auch ein historischer Krach gewesen im linken Lager.
Das ist so.
Was ja den Bürgerlichen wahrscheinlich ziemlich gefallen hat. Und auch noch als Klammer, was ich immer super finde, ist, wenn man ganz fest zu der Konkordanz steht, die einem selber am meisten Sitz bringt. Ja, da,
ich meine, in dem Sinn haben wir ja die totale Einigkeit unter allen Parteien. Das machen ja alle so, oder?
Ja, genau, genau. Also, Freunde, wir hätten gerne über die zwei frei werdenden Schlüsseldepartemente geschwätzt. Das machen wir das nächste Mal. Wir sind schon recht weit vorgeschritten in der Zeit. Aber das Tolle ist ja, dass wir jetzt quasi täglich ein neues Politbüro aufnehmen können. Es ist auch mittags gegangen. Auch dort ist Schlag auf Schlag gegangen. Nicht nur wegen dem Rücktritt von Simon Maruga. Wir haben nämlich schon ein Politbüro über das Mandat von Albert Rösti aufgenommen. Ein wahnsinnig gutes Politbüro, muss man sagen. Dann ist die Nachricht reingekommen und wir mussten unsere Planung umstellen. Das ist aber gar nicht schlimm. Das Politbüro zum Albert Rösti und seinen 16 oder 17 oder 18 oder 100 Mandaten gehören der nächste Woche. Und ja, wir reden dann bald wieder über die frei werdenden Departemente und über die Kandidatinnen, die es wirklich aufs Ticket schaffen. Danke fürs Mitschwätzen. Raphael Birrer in Zürich, Christoph Lenz in der schönsten Stadt der Welt und der Markus Häfig in
Bis zum Schluss.
Ciao zusammen.
Ciao, ciao.
Ciao zusammen auf Basel.